wir Menschen wohnen. Wir sind wohnende Wesen. Und das ist ein bisschen seltsam, so erst in den letzten 10, 20 Jahren so ungefähr, haben Menschen darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet für unser Menschsein, dass wir Menschen wohnen. Aber es ist ja so, das Wohnen gibt uns Stabilität und Halt. Und ohne zu wohnen wären wir unstetig und flüchtig und ebenso haltlos. Sie müssen sich ja nur mal vorstellen, Sie müssten sich jeden Abend neu eine Unterkunft suchen. Jeden Abend neu überlegen, wo Sie sich schlafen legen. Das würden wir auf Dauer nicht aushalten. Das würde uns zermürben. Aber wir wohnen in einem Haus. Eins, das wir gebaut haben, das wir gekauft haben oder eine Wohnung, die wir gemietet haben. Wir haben aber in jedem Fall einen Raum, in den wir uns aus der großen und weiten Welt wieder zurückziehen können. Und wir haben in dieser unübersichtlichen Welt, sie ist ja tatsächlich für uns unübersichtlich bei all dem, was in ihr geschieht, einen Zufluchtsort. Also unser Haus oder unsere Wohnung ist für uns die Mitte der Welt. Und in seinen vier Wänden sind wir geborgen. Und hier leben wir auch in Frieden. Und das ist wirklich viel. Also, dass wir einen Ort haben, an dem wir geborgen leben können und in dem wir auch in Frieden leben. Das ist unglaublich viel. Hier ruhen wir uns von der Arbeit aus. Und hier entspannen wir uns. Aber von hier aus gehen wir auch in die Welt zurück zur Arbeit und kommen nachher zurück, machen die Tür hinter uns zu. Und wenn wir die Tür hinter uns zumachen, dann lassen wir die Welt auch hinter uns. Also alles das, was draußen ist, ist erstmal weg. Wir kehren sozusagen aus der Welt heim. Und der österreichische Dichter Hermann Broich hat mal getextet: In der Mitte aller Ferne steht dies Haus, darum hab ich's gerne. Ist ja was. Das Haus, das man gerne hat, wo man zu Hause ist. Und dann machen wir das ja normalerweise so, dass wir um unser Haus herum einen Zaun setzen oder eine Hecke pflanzen. Und so befrieden wir unser Grundstück. So nannte man das früher. Heute sagen wir das natürlich nicht mehr. Aber früher hat man gesagt, so befriedet man sein Grundstück. Und indem ich mein eigenes Grundstück abgrenze, schaffe ich mir sozusagen einen Bereich des Friedens. Da, wo kein anderer Zugang hat. Ja, natürlich hat er Zugang, aber nur, wenn ich ihm das erlaube. Das Grundstück und das Haus sind mein Eigentum. Hier bin ich zu Hause. Und das ist für uns Menschen wesentlich, dass wir einen Ort haben, einen bestimmten Ort, an dem wir zu Hause sind, an dem wir uns geborgen fühlen und befriedet fühlen. Stellen Sie sich nur mal einen Augenblick vor, das wäre nicht so. Katastrophe. Hätten wir das nicht? Uns würde wirklich etwas Wesentliches fehlen. Also wir brauchen wirklich einen Ort, an dem wir so sind, wie wir nun einmal sind. Und an dem wir frei und ungezwungen und unbefangen leben können. Also ein Haus zu haben gehört, naja, man kann auch sagen, eine Wohnung zu haben, aber jedenfalls einen Ort zu haben, gehört für uns Menschen dazu, ein erfülltes Leben zu fühlen. Ohne dem wäre unser Leben mangelhaft. Ohne diese Mitte der Welt würden wir uns verlieren, wir würden uns zerstreuen, uns würde die äußere und uns würde auch die innere Mitte fehlen und wir wären ungeborgen und unbehaust in dieser Welt. Wir wären sozusagen entwurzelt. Wir würden jeden Halt verlieren. Und wohnen bedeutet, eine feste Stelle zu haben, ein Ort, wo ich hingehöre, ja, wo ich auch verwurzelt bin, wo ich meine Wurzeln schlage. Der Schriftsteller Saint-Exupéry schreibt: Ich habe eine große Wahrheit entdeckt, zu wissen, dass die Menschen wohnen und dass sich der Sinn der Dinge für sie wandelt, je nach dem Sinn ihres Hauses. Jetzt tun das natürlich nicht die vier Wände allein, das wäre ja ein bisschen komisch. Wir gestalten ja auch unsere Räume. Ich sehe jetzt gerade Hilko und Lena Sandersfeld, die haben sich auch ein schönes Haus gestaltet, in dem sie leben, und das schon relativ jung. Also wir gestalten das nach unserem Geschmack. Wir machen es uns wohnlich und behaglich, weil wir uns wohlfühlen wollen. Aber da kommt natürlich auch dazu, dass wir in unseren Räumen vor Regen geschützt sind, auch vor den heißen Strahlen der Sonne. Und bei Frost, ja, kommt nicht mehr so häufig vor im Zeiten des Klimawandels, aber manchmal ist er ja doch da. Und dann drehen wir unsere Heizung auf 4 und 5 und machen es uns muckelig warm. Unsere Räume und unser Dach bieten uns Schutz vor der Witterung und sie tragen zu unserem Frieden bei, dem Inneren wie dem Äußeren. Und wie ich mit meinen, also das muss ich noch einmal sagen, der innere Frieden und auch der äußere ist natürlich auch davon abhängig, wie ich mit meinen Mitbewohnern in meinem Haus oder in meiner Wohnung umgehe. Das trägt ja auch zu meinem Frieden bei. Und der Philosoph Otto Friedrich Bollnow schreibt: Um sich in der Welt zu erhalten und dort seine Aufgabe erfüllen zu können, braucht der Mensch einen Raum der Geborgenheit und des Friedens, in den er sich zurückziehen, in dem er sich entspannen und wieder zu sich selbst kommen kann, wenn er sich im Kampf mit der Außenwelt aufgerieben hat. Und wer sich ein Haus baut, so wie die beiden, oder wer sich eins kauft und eine Wohnung einrichtet, der richtet sich ja auch gleichzeitig auf die Zukunft aus. Der rechnet ja damit, dass sein Leben weitergeht. Und dieses damit rechnen, dass das Leben weitergeht, können wir nicht ohne ein gewisses Grundvertrauen in die Welt, ins Leben und letztlich in Gott. Und ich habe nun ja schon in meiner Zeit als Pastor eine ganze Reihe von Menschen begleitet. Ich vermute auch, dass uns als Menschen das Sterben ein wenig leichter geht, wenn es in den eigenen vier Räumen passiert, wenn wir es dort erleben können, als außerhalb. Und das ist mein Haus, das muss ja irgendwo stehen. Das fährt ja nicht durch die Gegend. Und wenn mein Haus an einem Ort oder einer Stadt steht, dann werde ich durch mein Haus auch zu einem Einwohner und so zu einem sozialen Mitglied einer gesellschaftlichen Einheit. Wenn ich also mein Haus in Vierel baue, dann bin ich auch automatisch Viereler. Übrigens, weil das Haus der Ort ist, an dem ich verweile, bin ich auch hier erreichbar. Man kann mich hier aufsuchen. Und so ist das Wohnen für uns Menschen elementar. Nun habe ich auch genug über das Wohnen erzählt, jetzt kommen wir zum Predigttext. Aber der Predigttext hat mir natürlich Anlass gegeben, über das Wohnen überhaupt nachzudenken. Und der Predigttext geht so. Gemeint ist natürlich Jesus, also er, Jesus, kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut, der Eckstein oder man kann auch sagen der Schlussstein, ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Soweit der Predigtext, der steht Epheser 2. Ich schließe daraus, wie wir Menschen, ist Gott auch ein wohnendes Wesen. Gott selbst baut sich ein Haus und macht sich so sichtbar, erreichbar. Und wie wir unser Haus mit einem guten Fundament gegen den starken Westwind oder gegen ostfriesischen Starkregen wappnen, so baut Gott sein irdisches Haus auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Propheten sind wahrscheinlich urchristliche Männer und Frauen, aber sicher mehr Männer als Frauen gewesen, die das reden, was Gott ihnen zu reden aufgetragen hat. Es gab damals ja noch keine Bibel, es gab ja noch nicht die Heilige Schrift, in denen man das christliche Geschehen nachlesen könnte. Aber es gibt so etwas wie mündliche Erfahrungsberichte der Apostel, die erzählen von Jesus Christus, von seinen Worten, seinen Taten, seinen bildhaften Geschichten, seiner Geburt und seinem Tod. Und ihre Erzählungen haben wir dann als die Bibel. Das ist das Fundament. Und Jesus ist der Eckstein. Wie muss man sich das vorstellen mit diesem Eckstein? Das muss man sich so vorstellen. Der entscheidende Eckstein wurde als erster für das Fundament, den untersten Gebäudeteil, gelegt. Und nach diesem Eckstein bestimmen sich alle nachfolgenden Steine des Fundaments, so Rudolf Schnakenburg in seinem Kommentar zur Stelle. Also Jesus ist der entscheidende Baustein. Und im Weiteren ist er auch derjenige, der den ganzen Bau, also das Haus Gottes, zusammenhält. Aber Jesus ist auch derjenige, der den Frieden vermittelt zwischen den Nahen und den Fernen und ihnen den Zugang zu Gott gewährt. Mit den Nahen sind die Juden gemeint. Mit den Fernen sind die Heiden gemeint. Die Juden als das Volk des alten Bundes und als das Volk Gottes haben ja keinen Kontakt zu den Heiden. Ein Heide gilt dem frommen Juden als unrein und von einem Unreinen sondert man sich ab. Das muss man sich mal vorstellen. Man sondert sich ab, man grenzt sich ab, man sondert sich aus. Aber dieser religiös begründete Rassismus, der ist durch Jesus erledigt. Juden und Heiden sind im Glauben an Gott befriedet. Und diesen Frieden sollten wir auch nicht wieder hergeben. Ich habe am Mittwoch gelesen, dass immer mehr jüdische Wissenschaftler von Kongressen, wissenschaftlichen Kongressen und Tagungen ausgeladen werden und dass ihnen die Zusammenarbeit, die wissenschaftliche Zusammenarbeit aufgekündigt wird. Sie werden immer mehr isoliert. Das passiert natürlich mit dem Argument, der jüdische Staat begehe in Gaza einen Völkermord. Man kann den israelitischen Einsatz, Militäreinsatz im Gazastreifen kritisieren, weil das ist wirklich so, viel zu viele Palästinenser, unschuldige Palästinenser verlieren dabei ihr Leben. Wir können auch die israelische Regierung, das ist ja nun wirklich nicht die beste, die sie haben, kritisieren. Was wir aber nicht können als Christen, wir können nicht in eine antisemitische oder antijudaistische Haltung verfallen. Würden wir das tun, dann würde die terroristische Saat der Hamas vom 7. Oktober 2023 aufgehen und sie wären wirklich dabei, das Ziel zu erreichen, Israel und die Juden zu isolieren und auszusondern. Man muss sich ja wirklich mal ganz schonungslos deutlich machen, dass unsere christliche Geschichte wirklich von Hass und Hetze gegen die Juden geprägt ist. Und dieser Vorwurf gegen die Juden, der christliche Vorwurf gegen die Juden, gipfelt in dem Satz: Juden sind Gottesmörder. Und auch ein Martin Luther nimmt sich davon nicht aus. Und was ich ihm richtig übel nehme, ist, dass er den Satz gesagt hat: Wenn man einen Juden trifft, dann muss man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn in den Fluss werfen. Und das, weil die Juden zu seiner Zeit seinen Herrn Jesus nicht als Messias anerkennen wollen und anerkennen können. Aber ein solcher Satz verstößt natürlich absolut gegen die christliche Aufforderung: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus geht ja sogar noch einen Schritt weiter, geht ja über dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hinaus und sagst: Du sollst auch deinen Feind lieben. Also du sollst auch den lieben, der deinen Herrn Jesus nicht als Messias anerkennen kann. Und dazu kommt ja noch: Jesus selbst ist ein Jude. Maria und Josef sind Juden. Die 12 Apostel und die 12 Jünger sind Juden und sie leben alle mit der hebräischen Bibel. Das tut Jesus auch. Und er lebt mit dem Vater des Alten Testamentes, dem Gott des Alten Testamentes, in einem tiefen, tiefen Vertrauen. Und als Christentum stehen wir auf den Schultern des Judentums und da kommen wir auch nicht wieder weg. Und ohne hebräische Bibel ist das Christentum nicht zu denken. Und die göttlichen Verheißungen für das Volk Gottes sind ja mit dem Kommen Jesu und der Gründung der urchristlichen Gemeinde nicht erledigt. Sie sind nicht aufgehoben, sie bleiben bestehen. Und das Volk Gottes ist und bleibt, da braucht man nur mal Römer 9 bis 11 zu lesen, bleibt das Volk Gottes. Jesus hat nur den Blick geweitet. Und Jesus hat die für den Hausbau nötigen Steine bunter und vielfältiger sein lassen. Wir sind zusammengewürfelt aus der Vielzahl der heidnischen Völker und der Juden. Und weil wir alle zusammen das Haus sind und die Steine, mit denen Gott dieses Haus gebaut hat und immer wieder baut, verbietet sich für uns Christen jeder rassistische Gedanke und jede identitäre Überlegung. Wir sind ja als Deutsche nicht die einzigen Christen, sondern Gott hat sein Volk gewählt aus allen Völkern, aus allen Nationen. Und solche Überlegungen, rassistische wie identitäre, können in unserem Glauben überhaupt nicht aufkommen. Und darum kann man auch nicht als Christ in Richtung AfD tendieren. Man kann es einfach nicht. Und der Zugang zu Gott besteht nun nicht darin, die 10 Gebote zu halten und so vor Gott gerecht zu leben. Er besteht darin, dass wir den Geist Jesu auch als den unsrigen bezeichnen können. Wir leben und weben im Geiste Jesu und sind dadurch Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aber vor allem sind wir Steine, mit denen Gott sein Haus baut, in dem er auf Erden wohnen will. Und das ist ganz bestimmt eine große Herausforderung, weil wir durch unseren Glauben und in unserem Leben den unsichtbaren Gott sichtbar machen sollen. Da, wo wir leben, da ist Gott erreichbar und ansprechbar. Und durch uns will Gott sozusagen in Vierl, in Schwerinsdorf, in Neuvierl, in Rembels, wo auch immer wohnen. Aber das bedeutet nun nicht, dass wir uns ständig bespitzeln und ständig überprüfen, ob wir auch denn gottgemäß leben. Aber es bedeutet schon, uns vom Geist Gottes leiten zu lassen. Es meint auch, dass wir uns immer und immer wieder mit den Erfahrungsberichten der Jünger und Apostel beschäftigen und so Jesus Christus unter uns leben lassen. Wir sind von Gott selbst gewürdigt, lebendige Steine zu sein, mit denen er sein Haus bauen wird. Denn schließlich lautet der letzte Satz des heutigen Predigttextes: Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Also nochmal, durch uns will Gott auf seiner Erde wohnen. So ist das. Amen.